Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Verliebt, verlobt, verheiratet, der monogame Liebesweg schlechthin, vor allem so für heteronormativ gesehen Mann-Frau. Saskia Michalski hat damit gebrochen und spricht eben offen über den Weg zum Queersein, Polysein auf Insta, TikTok. Und Saskia, gibt's da eigentlich noch irgendein Tabu in Bezug auf Liebe, Sexualität, das du nicht auch schon angesprochen hast?
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so ein wirkliches Tabu mehr gibt, was das Lieben oder Lieben lassen angeht. Aber ich glaube, da finden sich immer neue. Und da bin ich auch ganz doll bereit, die mir wieder anzuschauen.
Also immer offen, um Neues dazuzulernen und irgendwie weiter in Sachen Liebe auch irgendwie sich zu öffnen für neue Themen. Das ist spannend.
Ja, genau. Also ich habe schon öfter mal irgendwie gesagt, dass ich meine Reise nicht als so eine komplex lösbare Rechenaufgabe ansehe, sondern halt eher wie eine Reise. Und da wird es immer wieder neue Glaubenssätze oder neue Themen geben, denen ich mich stellen muss. Und da mag ich Menschen gerne drauf mitnehmen.
Und dieses Mitnehmen in neue Themen in Bezug eben auf Liebe und Sexualität, das wollen wir auch jetzt in eine Stunde Liebe machen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Saskia, viele folgen eben deinen Social-Media-Kanälen und da gibst du wirklich viele Einblicke für die, so nennst du sie immer wieder, Wunderwesen. In der Bio steht ExpertIn für Queerness und Liebesformen. Und für alle, die dich jetzt aber noch nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen?
Ich würde sagen, dass ich Saskia Michalski bin, hallo, und ich benutze keine Pronomen oder they-them-Pronomen und ich mache vor allem Social Media, aber bin in der queeren Bildung tätig. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Bildung von queeren Themen oder Liebesformen zu tun hat, egal in welchen Formaten, mache ich gerne und habe einen Podcast und ja, beschränkt mich aber vor allem auf diese Themen, weil das auch ganz viel mit so Individualität zu tun hat.
Mhm. Das war es ja nicht immer schon so, wenn wir jetzt auf die Saskia von zum Beispiel 2017 schauen. Was war das für ein Mensch? Was hätte die Saskia damals geantwortet auf die Frage, was ist Liebe?
Was ist Liebe? Ja, ich hätte definitiv gesagt, ich bin die Disney-Monogamie auf zwei Beinen. ganz tief im Closet, also Closet bedeutet also ganz tief ungeoutet, obwohl ich das, sage ich mal, das erste Mal mit 11 wusste. Aber ich habe es eben erfolgreich verdrängt, um dieser Leiter unserer Gesellschaft zu folgen, die von mir erwartet wurde. Und die jüngere Saskia hätte mir niemals geglaubt, dass ich jetzt an diesem Punkt stehe. Ich hätte das sogar zu Teilen abgelehnt. Deswegen kann ich das eben diese Ablehnung teils auch verstehen, woher sie kommt.
Was würdest du vielleicht, wenn du deinen Lebensweg so ein bisschen nachzeichnen könntest, was hat sich seit 2017 so alles getan in deinem Leben, was Liebesmodelle angeht?
Ich habe eben in einer hetero gelesenen, monogamen Beziehung gelebt und bin sozusagen in die Polyamorie reingestolpert. Also es gibt ganz viele Menschen, die sich dazu entscheiden. Ich war keine Person davon, sondern ich habe eine weitere Person kennengelernt und habe mich verknallt. Also ich habe gemerkt, da ist was in der Luft und habe mich eben in einer völligen Identitätskrise bewegt, weil all diese monogamen Dogmen meines Lebens hochgespült wurden, wie das geht nicht, weil dann muss ja was faul sein in deiner Beziehung. Und dann ist mir eben aufgefallen, da war so gar nichts faul in meiner Beziehung, sondern ich kann, wie eben meine Elternteile oder auch Freundinnen auch, mehrere Menschen lieben und das geht. Und was mache ich jetzt? Ich stand da und dachte mir, irgendwie spüre ich eine Spannung und ich habe tatsächlich auch, ohne zu wissen, wo es hingeht, bei der kleinsten Spannung, die ich gespürt habe, mit meinem Partner darüber gesprochen. Und mit dem Risiko, dass das natürlich alles irgendwie nicht funktionieren kann.
Wie ging es dann weiter? Wie gesagt, für alle, die dich noch nicht so kennen. Ich glaube, es gibt so diese Fanbase, die können das jetzt aussagen. Aber weil bei einer schon lieber auch vielleicht andere Leute zuhören, ist es vielleicht spannend zu verstehen, wie hast du diese Spannung aufgelöst? Also du hast es erstmal angesprochen mit deinem damaligen Partner.
Ja, also ich habe vor allem eine Sache für mich gemerkt. Ich bin, als ich die leiseste Spannung gemerkt habe, habe ich mich gefragt, würde ich das auch wissen wollen? wenn das auf der anderen Seite passiert? Ja, würde ich. Und vor allem wusste ich, es gibt nur eine einzige Chance, wie ich mir selbst nicht fremd werde. Und das heißt, zu mir zu stehen und keine Diskrepanz entstehen zu lassen. Und deswegen habe ich das dann aufgelöst, indem ich mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, ich möchte mit dir sprechen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber was ich sagen kann, ist, ich liebe dich, du bist mir wichtig, du bist mir genug und ich spüre Anziehung zu noch einem Menschen. Und das, das große Privileg war, dass er schon immer wusste, dass wir über alles reden können und dass wir eine Beziehung geführt haben, wo wir uns nicht bewertet oder verurteilt haben für das, was wir authentisch sind. Und deswegen hat er dann auch gesagt, ich glaube dir, also er, das war, glaube ich, das Essentielle, er hat mir geglaubt, dass er nicht jetzt weniger für mich ist. Und dann lass uns doch gucken, wohin die Reise geht. 2 + 1 sind dann wohl 3. Und dann habe ich gedacht, es gibt jetzt nichts Schlimmeres, als wenn ich diese Geschichte nicht ownen kann, und habe für meine 400 FollowerInnen auf Instagram ein Video aufgenommen und habe gesagt, falls ihr mich draußen irgendwo mit Louis seht, Louis ist die Person, die ich kennengelernt habe, nein, ich betrüge nicht meinen Mann, sondern ich lebe Polyamor und habe 2 Beziehungspersonen. Und so habe ich mich dann auch in der Öffentlichkeit geoutet.
Und so, also der Account war erst so klein und dann hast du darüber immer mehr und mehr ja auch erzählt. Ich weiß nicht, wie war das eigentlich? War das das Interesse, dass du immer mehr auch gefragt wurdest im Sinne von, wie macht ihr das jetzt? Hat dich das auch gepusht, dass so viele Fragen reingekommen sind, weil ja wirklich vielleicht viele Leute irgendwie überrascht sind, ah ja, da ist ja auch noch anderes möglich.
Ja, also das zum einen, man darf nicht vergessen, ich habe das halt erstmal nur für mein engeres Umfeld gemacht, ne? Und zum einen hat es mich erstaunt, weil ein Video auf TikTok sofort viral gegangen ist, also im Millionenbereich. Und da habe ich gemerkt, okay, dieses Thema hat einen Wissensdurst ohne Ende. Und da ich mich, sage ich mal, mit 26 auch als queer dadurch geoutet habe, weil ich konnte es ja nicht verstecken, weil die Person, die ich kennengelernt habe, war halt kein Mann, war auch noch so eine große Welle an Neugierde, sich eben mit 26 zu diesem Zeitpunkt eben zu outen. Und dann habe ich angefangen zu denken, okay, vielleicht kann ich mit meiner Geschichte ein paar Menschen ihre 5, 6, 7 Runden, die ich drehen musste, ersparen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, darüber offen zu sprechen.
Ich spule noch ein bisschen vor. Wie sieht denn der Beziehungsstatus aktuell aus?
Aktuell, also ich lebe in einer Beziehung mit 2 Menschen und wir sind polyamor. Das heißt also, wir leben mehrere Liebesbeziehungen, aber wir sind auch offen nach außen und würden da jetzt keine Verbindungen blockieren. Also je nach Kapazität. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich hier sitze und die ganze Zeit irgendwie denke, das sind alles Menschen, die ich daten kann. So funktioniert das nicht. Sondern ich habe 2 Liebesbeziehungen und wenn irgendwo was entstehen sollte, gehe ich wieder in die Kommunikation und eben zu gucken, habe ich auch überhaupt zeitliche Kapazitäten dafür.
Wir hatten in einer Stunde Liebe ungefähr genau vor einem Jahr deine Beziehungsperson Louis auch mal kurz so hörbar zu Gast. Und da war so auch die Rede eben davon, diesen Partner, den du an deiner Seite hattest, als Louis auch ins Leben kam, den gibt's ja nicht mehr so. Und da wurde da thematisiert, dass das so ein sehr großer Einschnitt im Grunde auch für euer Beziehungskonstrukt war, wie es da war zu dritt, ne? Also es hat sich nochmal anders aufgelöst, weil wenn man das jetzt hört, dein Beziehungsstatus, könnte man ja meinen, ah, das ist immer noch die eine Person. Also auch so ein Thema wie als junger Mensch schon Scheidung durchmachen, das hast du ja dann auch erlebt.
Genau, also das war mir ganz wichtig, das auch öffentlich zu machen, weil ich es fatal finde, wie damit umgegangen wird, zu denken, Beziehungen scheitern. Beziehungen scheitern für mich nicht, sondern sie enden. Ich muss in keinen Beziehungen bleiben, nur weil ich denke, ich habe mich einmal dafür entschieden. Und das Spannende ist auch, als Marcin und ich uns getrennt haben, da war natürlich wie ein gefundenes Fressen, ne? Dass Menschen irgendwie dachten, ja, das ist jetzt aufgrund der Polyamorie. Das Spannende ist aber, dass Menschen bei der Monogamie meist die Individuen als Trennungsgrund sehen, bei der Polyamorie das Konstrukt. Und das Spannende war, Martin und ich haben uns getrennt wegen einem Thema, was schon Thema bei uns war, als wir uns kennengelernt hatten vor 7 Jahren. Und es hatte nichts, also nichts mit der Polyamorie zu tun. Im Gegenteil, die hat uns, glaube ich, noch manchmal so ein bisschen den Arsch gerettet. Und das war spannend zu sehen, wie sehr die Gesellschaft darauf wartet, einen Beweis dafür zu finden, dass sowas nicht klappt. Und das hat uns natürlich auch geprägt einfach, ne? Weil Louis und ich haben diese Trennung gemeinsam durchgemacht. Das, was man sonst vielleicht alleine erlebt, Louis und ich, für Louis war das ja auch eine Trennung. Wir haben sozusagen gemeinsam diese Trennung durchgemacht und ja, da war mir wichtig, eben auch öffentlich als vor allem auch weiblich gelesene Person über dieses Thema zu sprechen, sich scheiden zu lassen. Und das ist okay.
Auf jeden Fall. Und eben auch das öffentlich auf deinen Kanälen, in der Öffentlichkeit auszudiskutieren, das ist natürlich immer nochmal was anderes, als es im kleineren Umfeld irgendwie zu erleben. Und eben dieses Thema Öffentlichkeit, das geht jetzt noch einen Schritt weiter. Du hast ein Buch geschrieben, Lieben und Lieben lassen, wo eben Polyamorie auf jeden Fall auch ein zentraler Aspekt ist, das zu beschreiben, dein Weg dahin auf jeden Fall auch. Warum? Du hast es eben schon anklingen lassen, andere Leute erreichen, die vielleicht auf ähnlichen Wegen sind und denen es noch schwerfällt. Ist das so mit die Motivation für dieses Buch gewesen? Also Leute erreichen, die noch so im großen Fragefeld eher sind und noch nicht sich genau sicher fühlen mit der Liebe?
Ja und nein. Also ich habe dieses Buch vor allem dafür geschrieben, um meine gesamte Geschichte von der Kindheit bis heute sichtbar zu machen und vor allem über die Liebe und Vielfältigkeit der Liebe zu sprechen, aber auch darüber zu sprechen, welche tiefen Glaubenssätze uns eigentlich daran hindern, unsere authentische Liebe zu leben. Also es ist nicht nur ein pro-polyamores Buch, sondern es ist eher ein Buch, welches die zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchtet und zu gucken, was habe ich eigentlich alles in meinem Leben erlebt, was mich in ganz ungesunde und auch gesunde Liebeswege geführt hat. Und ich wünsche mir, dass ich dadurch natürlich Menschen erreichen kann, die sich damit identifizieren können und auch merken so, oh, lebe ich, glaube ich, gar nicht mein authentisches Sein, sondern nur das, was von mir erwartet wird.
Du erzählst wirklich auch so von den frühen ersten sexuellen Erfahrungen, damals als sehr junge Person, mit älteren Jungs, so würde ich sagen, also da war es ja eben als junges Mädchen mit älteren Jungs, das erste Mal zu erleben, sexuelle Übergriffe zu erleben. Ich sag's bewusst binär, weil das ist die Dynamik, die dahinter steckt auch. Und sexualisierte Gewalt. Was glaubst du, warum ist das immer noch so ein tabuisiertes Thema?
Ich glaube, dass wir vor allem in unserer Gesellschaft ein ganz großes Problem mit Scham haben. Ich glaube, dass wir, um Kontrolle oder eben auch Macht aufrechterhalten zu können, so konditioniert sind, dass wir lieber über Dinge nicht sprechen und uns dafür schämen sollten, weil wir so besser kontrollierbar sind. Weil ein Tabu entsteht ja immer daraus, wenn eine unangenehme Konsequenz oder ein unangenehmes Gefühl dahinter steht. Und das ist ganz oft Scham oder Angst. Und deswegen bleiben so viele Menschen in der Unsichtbarkeit, weil nicht geglaubt wird oder die Sorge davor ist, nicht ernst genommen zu werden oder man sich selber dafür ablehnt und schämt, obwohl man eigentlich in keiner Art und Weise Schuld daran trägt. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, weil wir haben... Also ich bin da bei weitem kein Einzelfall und das weiß ich. Und deswegen möchte ich nicht wieder eine dieser Personen sein, die diesen Kreislauf des Schweigens aufrechterhält.
Du kriegst auch aus der Bildungsarbeit sicherlich viel mit. Hast du das Gefühl, wir lernen durch diese verschiedenen MeToo-Debatten, die es jetzt in verschiedenen Bereichen, sei es in der Musikwelt, im Sport, Politik, generell in der Gesellschaft allgemein immer wieder Kern gibt, wir lernen dazu?
Ich glaube, dass wir es durch Social Media geschafft haben, Sichtbarkeit für diese Themen zu bekommen. Allerdings glaube ich, dass wir noch viel, 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 viel mehr tun müssen, um Menschen ernst zu nehmen. Ich glaube, dass wir immer noch eben so eine ganz tiefe Verankerung in unserem Menschsein haben, dass wir Ungerechtigkeiten, die uns so sehr schmerzen, nicht aushalten wollen. Also suchen wir den einfachen Weg und versuchen Gründe zu finden, warum sowas passiert. Und das gibt es meistens nicht, außer dass wir erkennen müssen, dass wir ein großes Machtproblem von Übergriffigkeit in Deutschland haben. Und das heißt, wir brauchen eigentlich noch viel, 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 viel mehr Sichtbarkeit für diese Themen. Und wir brauchen vor allem Solidarität von Nicht-Betroffenen. Und die fehlt uns.
Genau, du schreibst auch über die Allies. Also jetzt in Bezug auf verschiedene Thematiken. Es muss jetzt nicht nur bei sexualisierter Gewalt sein, denke ich mal, sondern in Bezug auf verschiedene sexuelle Themen kann das wichtig sein, dass man sagt, okay, ich lebe vielleicht nicht so, aber ich solidarisiere mich mit dir.
Genau, also das Allerwichtigste am Ally sein bedeutet ja, dass wir dann einschreiten, wenn wir die Konsequenzen befürchten, die sonst Betroffene jeden Tag erleben müssen. Also viele Menschen denken, sie sind ein Ally, wenn sie einfach nur sagen, ich habe nichts dagegen. Das ist aber nicht, was ein Ally sein bedeutet. Ein Ally sein heißt, dass wenn ich merke, dass Menschen queerfeindliche Dinge sagen oder abwertende Dinge gegenüber Polymenschen, gegenüber Bi-Menschen, dass ich dann mich positioniere und sage, hey, woher kommst du eigentlich zu dieser Annahme? Weil mit wie vielen Menschen hast du dann gesprochen über dieses Thema? Also sich sozusagen aktiv in eine Solidarität begeben, anstatt passiv daneben zu stehen und einfach nur nichts dagegen zu haben. Das reicht halt nicht mehr. Und das brauchen wir dringend, weil leider Nicht-Betroffene ernster genommen werden als Betroffene. Mhm. Weil man kann immer sagen, ja, ist ja klar, dass dir das wichtig ist, weil du bist ja auch queer. Aber wir brauchen, oder du bist ja auch eine Frau, aber du bist ja auch poly. Wir brauchen eben die Menschen, die nicht in dieser Betroffenheit sind.
Wahrscheinlich brauchen wir es gerade jetzt in diesem gesellschaftlichen Klima, wo sich so gefühlt zwei Pole immer mehr auftun. Also man hat die queere Community, die gerade, wie du es angesprochen hast, durch Social Media, durch aber auch bestimmte Filme, Serien, durch bessere Vernetzung immer sichtbarer wird. Und gleichzeitig gibt es eben politisch, gerade in Deutschland, wirklich immer mehr so einen Rechtsruck zu spüren und zu erleben. Und auch an Wahlergebnissen wird der sichtbar. So ein Backlash hin auch zu heteronormativen Gesellschaftsbildern. Und so einem vermeintlichen Wunsch nach bestimmten familiären Traditionen, Geschlechtertraditionen und so weiter und immer mehr Queerfeindlichkeit. Wie gehst du mit diesen zwei Polen um?
Also ich glaube erstmal ist wichtig zu erkennen, dass wir alle eine ganz große Verantwortung tragen. Also ich habe mal in einem Post geschrieben, dass jeder Tropfen einer Welle im Meer nicht glaubt, für die Flut verantwortlich zu sein. Aber nur der Zusammenschluss aus vielen Tropfen kann eine Welle entstehen lassen. Deswegen brauchen wir diese Verantwortung jedes einzelnen Tropfens. Mhm. Und das ist, was ich versuche. Ich versuche, die Menschen, die sich enthalten, die Menschen, die Falschinformationen konsumieren, die Menschen, die so eine Framing-Falle fallen, also wenn man jetzt sowas wie Ideologie, Zwang und so weiter nutzt, ne, das wollen wir nicht, die so da nicht ins Hinterfragen geht, anzuregen, die Verantwortlichkeit für sich selbst zu übernehmen und einen Standpunkt einzunehmen. Weil diese Enthaltsamkeit, das ist unser großes Problem. Dieses, ich stehe da und sage einfach gar nichts und tue gar nichts. Wir brauchen wieder die Menschlichkeit, Zugang zur Menschlichkeit. Und das versuche ich herzustellen. Ich versuche, Brücken zu schlagen. Ich versuche, an die Menschlichkeit zu appellieren. Ich versuche, Menschen, die vielleicht auch andere Einstellungen haben als ich, an Dinge zu erinnern, wo sie sich selber mal so gefühlt haben, in einer ähnlichen emotionalen Lage, um da in irgendeiner Art und Weise Zugang zu schaffen. Das ist sehr anstrengend und sehr schwierig. Aber ich glaube daran, dass wir da irgendwie mit unserer Menschlichkeit noch weiterkommen. Weil diese Fakten, das ist zwar alles gut, aber ich glaube, Menschen, die schon an einem bestimmten Standpunkt sind, die brauchen wieder Zugang zum Fühlen. Mhm. Ich glaube, sonst wird das nichts.
Ja, weil ich finde, du kommst auch sehr selbstbewusst rüber, sei es jetzt auf Social Media oder auch, wie du darüber jetzt schreibst, zum Beispiel im Buch. Und sehr klar. Aber ich glaube, dass der Weg dahin bestimmt auch von sehr viel und immer noch tagtäglich, sicherlich gibt es immer wieder Momente von Anfeindungen, Queerfeindlichkeit. Und gerade im Netz gibt man auch als so eine offene Person sicherlich viel Hass ab. Ja. Wie gehst du, wie gehen deine Partnerpersonen genau mit diesen Themen um? Also was stärkt euch?
Also wichtig ist auch, ich kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen und es gab auch viele, viele, viele Themen, die mich sehr getroffen haben. Ich kann nicht leugnen, dass es irgendwann eine große Resilienz entsteht. Ich höre natürlich seit 4 Jahren immer dieselben Dinge über mich. Irgendwann wird es halt auch langweilig, beziehungsweise irgendwann tut es nichts mehr mit mir persönlich, sondern ich bin dann eher traurig, dass das auf der Metaebene halt immer weitergetragen wird.
Also ohne es jetzt reproduzieren zu wollen, aber damit Leute sich ein Bild machen können, so ein bisschen. Was sind so Anfeindungen, die du vielleicht anreißen kannst, ohne jetzt irgendwie in die Wortwahl oder so zu gehen? Aber was ist auch so im Alltag vielleicht so ein Moment, händchenhaltend irgendwo lang zu gehen, wo man vielleicht einen Spruch gedrückt bekommt oder vielleicht Schlimmeres sogar?
Also was ein ganz doller Klassiker ist, ist, wenn ich auf der Straße bin, dass erstmal Menschen uns überhaupt nicht als Paar ernst nehmen. Also die meisten denken, dass wir irgendwie Friends sind oder ArbeitskollegInnen oder so. Wenn wir dann in irgendeiner Art und Weise Intimität erleben, wird uns regelmäßig gesagt, wir sollen uns dezenter verhalten, teilweise sogar an öffentlichen Orten, obwohl wir einfach nur eine Hand genommen haben. Ich wurde letztens an einem Abend, obwohl ich einfach nur auf einem Schoß meiner Beziehungsperson saß, 5-mal als Lesbe beschimpft von Menschen, die vorbeigegangen worden sind. Und auch noch so ein Thema, jeder meiner queeren Friends checkt erstmal kurz die Straße, bevor wir uns innig küssen würden. Ich mache die, auch wenn ich in der Öffentlichkeit bin, mache ich die Augen nicht zu beim Küssen, weil ich gucke, was um mich herum passiert. Das ist je nach Ortskern, je nach Situation, je nach, ob da irgendwie alkoholisierte Menschen sind oder verschieden. Es gibt natürlich auch Situationen, da fühle ich mich total safe, aber das ist so normal. Ja, und im Internet bekomme ich halt regelmäßig auch Morddrohungen bis hin zu Karikaturen von mir, die erstellt werden, Hassvideos.
Das ist heftig.
Ja, also das ist schon etwas, was sage ich mal, schon so also auf klarer und direkter Ebene ist. Was man aber auch nicht vergessen darf und was unglaublich gewaltvoll ist, so subtil, ist mir die Liebe abzusprechen. Also immer wieder zu reproduzieren, dass das keine wahre Liebe ist, dass das keine richtige Liebe ist, dass das was Krankes ist, ein Resultat aus Trauma. Sowas kenne ich halt tagtäglich. Ne? Und das kann auch sehr stigmatisierend sein.
Oder auch Menschen, die irgendwie sagen, queer sein, poly sein, das ist Trend, das vergeht. Ha. Ich glaube, das kommt doch sicherlich auch oft, oder so?
Mhm. Ja, natürlich. Also wir kennen ja auch dieses queer sein, so spannend einfach auch so dieses ein bisschen bi schadet nie, ist ungefähr der schädlichste Satz, den man überhaupt sagen kann, weil es suggeriert, dass jeder Mensch ein bisschen bi ist und das ist einfach nicht so. Das heißt, die Menschen, die sich trauen, auch gerade vielleicht die eine längere Zeit irgendwie noch ungeoutet waren, jetzt outgehen, die werden einfach nicht ernst genommen. Und diese Trendfrage, das haben wir übrigens mit allen Dingen, die eine lange Zeit unter einem Deckmantel versteckt waren, wenn die dann sichtbar werden, dann wird es auf einmal zum Trend und das ist sehr, 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 sehr spannendes Framing, weil es dadurch einfach nicht ernst genommen wird. Mhm. Ne, es ist machtvoll einfach.
Welche Rolle spielt denn das Umfeld eigentlich?
Ja, das Umfeld, mag man meinen, spielt eine große Rolle, tut es auch für unsere Gesundheit. Aber das ist mir nochmal ein wichtiger Appell, dass jeder Mensch versteht, ich habe ein Umfeld verdient, was mich blühen statt verwelken lässt und ich brauche keine Fremdvalidierung, um meine authentische Wahrheit zu leben. Das ist hart, aber wichtig, weil dadurch findet man dann Menschen, die wirklich zu einem passen und sich mitfreuen können.
Also das heißt im Grunde auch, wenn man merkt, man ist in einem Veränderungsprozess und das Umfeld reagiert darauf sehr ablehnend, dass man damit sich auch auseinandersetzen muss. Bedeutet das im Grunde?
Genau, also ich muss mich mit meinem Umfeld auseinandersetzen, weil es eben eine Unterdrückung uns auf lange Sicht krank macht. Also wenn ich mich nicht zeigen kann, dann werde ich ja auch gar nicht für das geliebt, was ich eigentlich bin und bin somit dann auch gar nicht wirklich zugehörig. Und deswegen würde ich meine Fühler dann nach außen ausstrecken, Initiative ergreifen und vielleicht mal fragen, ob andere Menschen mit mir mal einen Kaffee trinken wollen, um da so meinen Safer Space zu bauen.
Jetzt hast du eben sehr viele Aspekte, die wir jetzt auch besprochen haben, aber wir können nicht auf alles eingehen, niedergeschrieben in deinem Buch. Gab es eigentlich bestimmte Themen, die dir besonders schwer gefallen sind beim Schreiben?
Ja, also was mir besonders schwer gefallen ist, ist meine Angststörung nochmal in der Detailliertheit auch teilweise zu thematisieren, weil beim Schreiben mir auch wieder klar geworden ist, dass meine Angststörung eher, also das Resultat daraus ist, dass ich so lange unauthentisch leben musste in einer Sexualität und in einer Lebensform und mit Menschen, die gar nicht zu mir gepasst haben. Und es hat mir nochmal wehgetan, weil ich irgendwie auch dachte, ich bin zwar froh, dass ich jetzt an einem Punkt bin, das alles erlebt habe, aber es hätte nicht sein müssen. Es hätte nicht sein müssen, wenn ich Zugang zu vielfältiger Bildung bekommen habe. Es hätte nicht sein müssen, wenn meine Eltern ihre Ehe hinterfragt hätten. Es hätte alles nicht sein müssen. Das war so ein Thema. Und was mir auch schwer gefallen ist, ist, über Themen zu sprechen, die mit meiner Blutsfamilie zu tun haben. Mhm. Also,
wobei, so, Saskias Mutter war schon im Podcast, will ich dazu sagen. Ne? Jetzt, also das ist so blutsverwandt in die Richtung. Also ich habe das Gefühl, ihr beide seid gut im Austausch jetzt. Vor allen Dingen, weil sie natürlich ja auch irgendwie ihre Sexualität nochmal ganz anders lebt mittlerweile.
Genau, ja, meine Mama hat sich geoutet mit Ü50 und das ist zum Beispiel auch spannend, weil ihr vorgeworfen wird, sie hat sich als lesbisch geoutet und ihr wird halt vorgeworfen, dass das ja gar nicht sein kann, weil sie mit einem Mann zusammen war und es bekommen hat, muss sie ja mindestens bi sein. Das Spannende ist aber, wenn man in einer normativen lebt, dann macht man ganz oft Dinge, weil man denkt, das ist normal, dass ich das so durchschnittlich anfühlt.
Und man will dazugehören. Ich denke, das passt auch. Ne? Man will irgendwie Teil des Normalen sein. Ja, ja. Mhm.
Genau. Und dann merkt man auf einmal, es ist so ein bisschen wirklich, wie im Buch auch beschrieben, mit so einem Höhlengleichnis. Also wenn du immer dasselbe kennst, dann weißt du nicht, dass es auch noch andere Dinge gibt. Du weißt auch nicht, dass diese Dinge sich eigentlich passender für dich anfühlen. Und ja, das hat meine Mama erlebt. Deswegen.
Ich habe mich auch gefragt, ob es nicht sehr viel mit dir zu tun hat. Weil ich glaube, wenn man einen Mensch auf die Welt gebracht hat, der dann ganz viel so hinterfragt, beziehungs- und liebestechnisch, das macht scheinbar auch was mit der Mutter, denke ich wirklich. Also
Hat sie auch gesagt. Sie meinte halt, dadurch, dass ich mich irgendwie getraut habe, mit all dem zu brechen, hat sie irgendwie gespürt, dass es halt kein zu spät gibt und kein richtig oder falsch oder zu viel oder zu wenig, sondern nur das, was sie fühlt. Und ich habe ihr auch mal gesagt, wenn sie am Bett, Sterbebett liegt, wird sie nicht sagen, ein Glück habe ich mich noch 30 Jahre weiter versteckt. Nie im Leben. Und jetzt ist sie total glücklich.
Ich würde noch einmal gerne wissen, Saskia, wenn wir jetzt die Saskia von 2024 fragen, was ist Liebe für dich? Mhm. Was ist denn da die Antwort?
Also Liebe ist vor allem das Begleiten verschiedener Wünsche, Bedürfnisse und Ängste, ohne dafür verurteilt zu werden oder sich selbst zu übergehen. Das ist für mich Liebe. Liebe ist für mich, wenn ich das Gefühl habe, gesehen, gehört und verstanden zu werden und gleichzeitig zu hören, zu verstehen und zu sehen und eben flexibel zu bleiben darin. Aber vor allem ist Liebe kein Besitz.
Mhm. Ja. Den Weg dahin würdest du den als holprig beschreiben oder ist das was fließend war und ganz angenehm?
Es war sehr unangenehm. Also ich würde mal sagen, der allergrößte Holzweg ist zu denken, dass ehrlich zu sich selbst zu stehen am Anfang angenehm ist. Und es war so, so, so lange unangenehm und deswegen ist es jetzt so angenehm. Aber es ist ein steiniger. Also generell sich aus Normen und Boxen herauszuschälen, wird erst einmal stark unangenehm sein. Aber es ist auch der einzige Weg, wenn es eben nicht passt, zu sich selbst zu stehen, sich selbst nicht zu belügen.
Sagt Saskia Michalski. Das Buch Lieben und Lieben lassen ist jetzt rausgekommen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch in einer Stunde Liebe.
Danke euch. Ja.
Wir kommen jetzt zum Liebestagebuch und da erzählt Milan ja öfter auch über seine geöffnete Beziehung. Aber jetzt soll es um die anstehende Hochzeit gehen und die Diskussion, die er mit seinem Verlobten hat im Vorfeld der Sommerhochzeit, die sind nicht ganz so romantisch und rosarot, sondern da geht es einfach um, ja, die Verhandlungsthemen, die viele, die sich trauen wollen, nochmal am Ende abklären müssen. Wer da zum Liebestagebuch?
Morgen gucken wir uns endlich auch zusammen unsere Eheringe an. Die sind jetzt fertig beim Juwelier. Ich habe sie schon gesehen, sind super geworden. Sie haben auch eine ganz besondere Form. Und das sind so Momente, wir sind jetzt beide eigentlich nicht so die Riesenromantiker, aber da fühlt man sich dann doch immer nochmal, ja, total verbunden und es ist einfach ein schöner Moment. Ja, was jetzt bei uns auch noch anstand, die Unterlagen vom Standesamt sind gekommen und wir waren noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet, aber dann kam auf einmal, wenn man es dann eben ausfüllen muss, die Nachnamenfrage nochmal auf, weil wir eben jetzt dann eine Entscheidung treffen müssen, was den Nachnamen angeht. Und wir hatten mal irgendwann, ich weiß gar nicht warum, im Scherz vereinbart, dass sozusagen derjenige Nachnamensanrecht hat, der den Antrag macht. Das wäre entsprechend ich gewesen und wir haben dann viel, viel drüber diskutiert und ich bin eigentlich immer mit der Einstellung reingegangen, ach, mir ist das nicht so wichtig. Auch mein Familienname ist schön, ich mag ihn, aber er ist nichts, den ich jetzt irgendwie groß verteidigen würde. Und dann habe ich bei mir selber gemerkt, dass ich doch schon sehr, sehr gerne an meinem Nachnamen festhalten wollte und das auch in vielen, vielen Gesprächen dann doch immer wieder gemacht habe. Ich kann es auch nicht so richtig erklären, warum mir das so wichtig war. Ja, dann haben wir lange diskutiert und haben auch wirklich viele Varianten durchgedacht. Ich hatte erst, oder die Idee hatten wir eben beide, dass wir vielleicht wirklich einen Nachnamen annehmen, weil wir dann doch gesagt haben, es ist schon irgendwie schön, wenn man da dann irgendwie verbunden ist. Aber da konnten wir uns nicht einigen und das kann ich dann ehrlich gesagt auch gut nachvollziehen. Es ist jetzt im Endeffekt so, dass ich meinen Nachnamen behalte und mein Freund einen Doppelnamen annimmt, womit dann ja der Familienname immer noch meiner ist. Ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden und ja, alles andere läuft eigentlich auch richtig schön vor sich hin. Die Karten werden wir jetzt schreiben müssen und es steht so gut wie alles. Also beide Termine sind fest. Wir unterteilen die Hochzeit in zwei Feiern. Wir machen einmal die standesamtliche Trauung, die bei uns in der Stadt so ist, es dürfen nur 20 Menschen mit ins Standesamt, was uns den Rahmen eigentlich sehr, sehr schön vorgibt. Und dann haben wir einen kleinen Fahrradausflug danach, picknicken hier am Fluss und sind dann in unserem Lieblingsrestaurant. Das wird ganz klein und ganz, ganz eng. Und das finde ich eigentlich auch schön, weil einen Monat später haben wir dann die große Feier, wo, glaube ich, über 100 Leute aktueller Stand kommen. Wahrscheinlich wird es sogar noch ein bisschen wachsen. Genau, und da haben wir lange überlegt, wie wir das nochmal ein bisschen, ich sag mal, eheähnlicher machen, weil wir keine freie Trauung oder nochmal irgendwie kirchlich was machen wollten. Und jetzt haben wir uns überlegt, und da sind wir auch richtig glücklich mit der Idee, dass wir so ein bisschen Freunde und Familie mit einbeziehen und so ein bisschen unsere Lebensgeschichte nacherzählen lassen, aber immer aus der Sicht mit der anderen. Also unsere Mütter werden anfangen, so von unserer Geburt und jüngsten Jugend zu erzählen. Dann werden unsere Geschwister jeweils was erzählen. Dann geht es zu unseren TrauzeugInnen, die dann so ein bisschen die Freundschaftsgeschichte erzählen. Und genau, mein Freund und ich enden dann so ein bisschen mit unserer Geschichte. Und meine Trauzeugin ist glücklicherweise eine wunderbare Sängerin und wird dann nochmal ein Lied singen. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil das so eine Form ist, die genau das widerspiegelt, was wir auch bei dieser Hochzeit haben wollten, dass nicht nur wir im Fokus stehen, sondern all die Menschen um uns herum, die uns eben und unsere Beziehung mit ausmachen. Und so haben wir wirklich alle Familie, FreundInnen perfekt mit einbezogen. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Und ja, Outfits steht auch schon alles. Bei mir wird es ein klassischer dunkelroter Smoking. Und mein Freund, und das finde ich eigentlich die perfekte Abwandlung sozusagen zum, in Anführungszeichen, Kleid, was man ja oft hat. Also mein Freund wird auch ein Smoking haben, aber in einem sehr hellen Beige, was sich dann perfekt absetzt mit diesem Smoking-Schwarz. Und ich glaube, das ergänzt sich richtig schön. Aber ja, eigentlich müssen jetzt nur noch die Karten raus. Die Hochzeits-Webseite muss fertig designt werden und dann steht auch schon alles. Und das Wichtige ist, dass man sich bei sowas nicht so verrückt macht, weil viele wollen dann immer, dass das der perfekte Tag ist. Und ich glaube, es darf auch einfach was schiefgehen. Wenn du damit authentisch umgehen kannst, dann ist es doch das Allerwichtigste, oder?
Milan wird sicher nach der Hochzeit berichten, wie es so noch gelaufen ist. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal eine schöne Feier. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Ich bin Shanley Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.